Wir wollen dieses Wochenende in 4 Vorträgen über biblische Seelsorge nachdenken. Oder wir können es auch intensive Jüngerschaft nennen. Und jetzt werdet ihr euch fragen, ja, was hat er uns dazu zu sagen? Das ist eine gute Frage. Vielleicht das auch noch als Einleitung. Ich bin dann sehr, sehr jung zum Ältesten eingesetzt worden. Ich war 31, glaube ich, also jetzt wirklich 31. Ja. Also ich helfe euch mit der Mathematik. Nicht, dass jetzt einer glaubt, ich wäre 62. Da stimmt was nicht. Egal. Auf jeden Fall, da war ich tatsächlich 31, sehr jung. Und es hat nicht lange gedauert, dass nach einem Gottesdienst, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal sind Geschwister, und das soll ja auch so sein, durch eine Predigt besonders angesprochen, besonders angerührt. Ja, ein bisschen, ich meine jetzt positiv erschüttert. Und das war an so einem Sonntag so, ja, da war ein Bruder, den hat es irgendwie ein bisschen gepackt und dann kam er nach dem Gottesdienst zu mir und sagte, Mike, ich muss mal mit dir reden. Und du hast schon am Tonfall gemerkt, ja, fällt ihm jetzt nicht so leicht. Und dann sind wir irgendwo im Gemeindehaus bei uns in die Ecke gegangen und das ist nicht unser Thema heute Nachmittag, aber wir könnten auch über dieses Thema reden. Auf jeden Fall, er sagte, Mike, ich bin jetzt weit über 60, die Kinder sind schon aus dem Haus, aber ich kämpfe immer noch mit Pornografie und Selbstbefriedigung. Und ich war doppelt geschockt. Das sage ich jetzt auch als Einführung, damit ihr versteht, wie ich zur Seelsorge gekommen bin. Ich war doppelt geschockt, weil erstens, ich war so naiv zu glauben, mit über 60? Kein Witz, das waren wirklich in dem Moment meine Gedanken, mit über 60, da ist das doch kein Problem mehr. Also so auf die Art, mit den jungen Leuten habe ich ja noch ein bisschen Erbarmen und mit mir selbst vielleicht, aber mit so jemandem war natürlich völlig naiv. Ja, es war dumm. Kleiner Exkurs, David, als er die sogenannte große Sünde mit Bathseba begangen hat, war kein junger Mann mehr, auch kein junger König mehr. Wir kennen keine Altersangabe, aber wir wissen, es ging ihm nicht mehr nach der Weise der Könige, dass er noch mit rausziehen musste aufs Feld. Das heißt, er war so etabliert. Es war schon ein alter König. Und in dem Alter, ja, fiel er in diese sexuelle Sünde. Es war naiv von mir, deswegen war ich einmal geschockt. Aber der andere Schock war, ich bin sein Ältester. Ich bin sein Hirte. Jetzt steht da ein doppelt so alter Mann vor mir, schüttet wirklich mal, was es hier an der Gemeinde Jesu nicht so oft leider gibt. Jetzt schüttet er wirklich mal sein Herz aus. Und ich wusste nichts zu sagen, außer, ja, ich bete für dich. Und das ist gut, das fand ich völlig falsch, aber wenn das alles ist, dann hat man wenig Erkenntnis. Und das Wort Gottes hat viel Erkenntnis. Ich bin sogar überzeugt, dass es uns alle Erkenntnis gibt, um ein Leben zu leben, was ihm wohlgefällig ist. Ja, das Wort Gottes sagt uns nicht alles, ja, zum Straßenbau. Ich habe eure niegelnagelneue Straße hier schon bewundert. Also die Schweizer, wenn sie was machen, ihr habt bessere Straßen als wir Wohnzimmer. Ja. Die Straße ist besser als manches Wohnzimmer bei uns zu Hause. Wenn du da die Fliesen anguckst, da kannst du unruhiger drauf fahren wie hier mit dem Auto. Unfassbar. Also für den Straßenbau oder für Bio oder für Mathematik hat uns das Wort Gottes nicht alles gegeben, was man wissen muss. Aber für ein Leben, was Gott wohlgefällig ist, das werden wir am Ende heute Abend auch nochmal anschauen, da bin ich heute mehr denn je davon überzeugt, hat uns das Wort Gottes alles, nicht das meiste, alles gegeben, um ein Leben zu leben, was ihm wohlgefällig ist und als, bitte ordne das jetzt erstmal ein und nachher erkläre ich es auch, und als Nebenerscheinung für uns auch am besten. Ja, aber er hat uns alles gegeben, um ein Leben zu leben, was ihm wohlgefällig ist. Diese Erfahrung als junger Ältester hat mir die Leviten gelesen und mir war klar, also einfach nur gute Predigten halten und gute Bibelstunden halten, was ich schon jahrelang zu dem Zeitpunkt getan hatte, das ist wahrscheinlich doch nicht genug. Oder der öffentliche Dienst mit dem Wort, das machen wir heute Abend, das ist ein öffentlicher Dienst. Ja? Ich bin aus einer Jägersfamilie, der öffentliche Dienst ist wie mit Schrotschießen. Ja? Ein Schuss, 100 Kugeln. Ja, du versuchst beim öffentlichen Dienst mit einem Wort 100 Leute oder heute Abend 60 zu treffen. Bitte jetzt nicht so wörtlich nehmen. Ja, aber du musst, das ist okay, der öffentliche Dienst mit dem Wort muss getan werden. In euren Gemeinden muss die Kanzel ausgefüllt werden. Da muss Wort gepredigt werden. Da muss Tiefgang da sein. Ja, du hast nichts zu sagen. Ja, ich habe auch nichts zu sagen. Aber der Herr hat was zu sagen und wir müssen seine Diener sein und das Wort gut auslegen. Aber das reicht nicht. Es muss auch nicht nur der öffentliche Dienst mit dem Wort ist gut, es braucht aber auch den persönlichen Dienst mit dem Wort. Wer ist denn Jäger unter uns? Gibt es einen Jäger? Hat er einen Jagdschein? Jetzt outet sich keiner, seid alles Christen. Ja, ich habe ja mit 16 schon Jagdschein gemacht und mit 31 zum Glauben, so war das. Nee, ich glaube, du darfst auch als Christ Jäger sein. Also dann will ich es euch besser erklären. Du musst nicht nur mit Schrot schießen können, du musst auch mit der Kugel schießen können. Gezielt, ja, tatsächlich auf ein Problem schießen können. Das muss man lernen. Paulus hat das seinen Freunden, der kannte die Ältesten von Ephesus, hervorragend, als er die Abschiedsrede in Apostelgeschichte 20 gehalten hat. Paulus kannte die, der hat 5 Jahre im Joch mit denen in Ephesus gearbeitet. Manche hat er nur ganz kurz kennengelernt, da musste schon weiter, weil sie ihm ans Leder wollten. Aber in Ephesus war er 5 Jahre. Und die Abschiedsrede in Milet war an seine Buddies. Und da sagt er ihnen, ich habe beides getan. Ich habe den öffentlichen Dienst mit dem Wort getan. Ich habe den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Also die jetzt die Apostelgeschichte 20 gut kennen, sind ein bisschen im Vorteil. Aber ich habe auch jeden Einzelnen hin und her in den Häusern nutiteo oder ermahnt oder gebrauchsfähig gemacht, zurechtgebracht. Wir brauchen beides. Ja. Und ich dachte zu dem Zeitpunkt damals noch, naja, predigen, das, wenn du ordentlich predigen kannst, ist genug. Nein, das ist nicht genug. Sowohl Männer als auch Frauen müssen sich ja auch an diesem persönlichen Dienst zurüsten lassen, vom Herrn. Da muss man nicht ans EBTC gehen, das ist auch noch was zur Vita von mir. Ich durfte dann selbst mehrere Seelsorgeausbildungen machen. Die erste in Deutschland, die zweite in Südafrika, die dritte in Amerika. Und dann in Deutschland anfangen, Seelsorge zu unterrichten beim EBTC. Aber ich sage es immer ganz laut, ihr müsst nicht zum EBTC gehen, um Seelsorge machen zu können. Gar keine Frage. Ja, eine Bewährung in der Ortsgemeinde und viel persönliches Studium im Wort, was aufs Leben angewendet ist, reicht völlig aus. Nur Tatsache ist, wir müssen die Kirchengeschichte auch ein bisschen verstehen. Die Gemeinde Jesu, auch noch in der heutigen Zeit, geht, was den persönlichen Dienst mit dem Wort angeht, buchstäblich auf dem Zahnfleisch. Weil wir Deutschen, wir sind nicht nur das Land der Reformation. Wir sind auch das Land von Nietzsche oder von anderen Therapeuten, die durch die Aufklärung, die auch viel Gutes gebracht hat in Beziehung zur katholischen Kirche, aber durch die Aufklärung tatsächlich in diesem Wissenschaftsglauben sich diesem, ich sage, Wahn hingegeben haben, ja, die Seele des Menschen können wir jetzt auch ohne Gott erklären. Das mal so kurz gefasst, der Fehler, der vor 150 Jahren in unsere Gemeinden eingedrungen ist und der hat sich so ausgebreitet, dass in den allermeisten Fällen, wenn bei euch jetzt irgendwas Schweres stattfindet, ja, da kommt einer und sagt, er hat ganz schlimme Angstzustände. Ja, was machen die Ältesten? Die schicken ihn irgendwie zu einer professionellen Einrichtung, zu einer weltlichen Einrichtung, mit anderen Voraussetzungen, mit anderen Methoden und auch mit anderen Zielen, ihr Lieben. Das ist der Zustand der Gemeinde Jesu. Ja, ich werde dann später vielleicht noch mal ein bisschen mehr dazu sagen, aber es ist eigentlich, was diese Diskrepanz zwischen dem, was wir eigentlich haben, an praktischem Wert, an Rat fürs Leben und dem, was wir wirklich davon ausschöpfen durch Erkenntnis, die Diskrepanz ist riesig. Und das ist so, wir hatten einen handwerklichen Beruf, wir haben was Gescheites gelernt. Wer nichts wird, wird Betriebswirt. Wie heißt denn du? Samuel, das kann ich mir merken, hoffentlich. Samuel, was bist du vom Beruf?
Fliesenleger.
Hervorragend. Ja. Als du hier reingekommen bist, hast du mit Sicherheit schon mal nach den Fugen geschaut. Stimmt's Maß? Ja. Tanzen die Fliesen? Haben die ordentlich ausgefugt? Ja, da hast du sofort einen Blick für. Gar keine Frage. Jetzt stell dir mal vor, 150 Jahre lang hätte es keinen einzigen Fliesenleger mehr gegeben. Und jetzt werden wieder Fliesen gelegt. Das ist eine Katastrophe. Und so ähnlich ist es, ich übertreibe natürlich an dem Punkt, aber so, es gab immer treue Geschwister, die überzeugt waren, dass das Wort Gottes nicht nur für Predigten da ist, sondern tatsächlich was für die Sorge um die Seele des Einzelnen zu sagen hat. Aber die Wahrheit ist, ja, ich habe es immer mit Stuckateuren, die wirklich noch echten Stuck machen konnten, ja, verglichen. Stell dich mal vor, jetzt kommt da ein Auftraggeber und sagt, ich will einen richtigen Gipsstuck bei mir im Wohnzimmer haben. Puh, da kommen die meisten in Schwitzen. Das kann kaum einer. Styropor kleben, das könnt ihr. Ja? Aber einen echten Gipsstuck an die Decke bringen, das ist schwierig. Und das ist der Zustand, in dem wir als Gemeinde uns befinden. Da ist wenig Expertise, da ist wenig Erfahrung. Wo willst du denn hingehen, um zu lernen? An so ganz einfachen, sorry, wenn ich das so sage, an so ganz einfachen Fragen, wie helfe ich eigentlich einem jüngeren oder älteren Mann mit Pornografie und Selbstbefriedigung? Das sind einfache Fragen, ihr Lieben. Das ist Alltagsgeschäft, weil gefühlt 99,9% eurer jungen Menschen kämpfen mit ihrer sexuellen Reinheit. Und nicht nur die Jungs übrigens. Ja, das ist eklatant. Und das ist nicht schwer eigentlich, diesen Kampf zu verstehen. Aber wie viel mehr dann, wenn einer mit Panikattacken kommt oder eine? Oder was ist, und ich bin auch Gott dankbar, dass er mir diese Lernkurve zumutet. Ja, ich darf jetzt 15 Jahre Schüler sein in der biblischen Seelsorge. Und ich habe letztes Jahr zum ersten Mal einen Ratsuchenden in der eigenen Gemeinde gehabt, der mit Zwangsstörungen kämpfte. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Zwangsstörungen bei ihm war ziemlich klassisch Waschzwang. Ja, und er hat mir seine Geschichte auch gut erzählt. Ich könnte es auch ausbreiten, aber das ist nicht unser Thema und es hilft euch jetzt auch nichts. Aber auf jeden Fall, natürlich habe ich schon Respekt gehabt, ob jetzt das auch gilt, was ich immer schon behauptet und auch gelehrt habe. Aber wir haben uns mehrere Male zusammengesetzt, haben vom Wort her ja, über die Ursachen gesprochen, ja, mit der Erkenntnis, die wir vom Wort Gottes haben dürfen. Und das ist jetzt kein Muster. Ja. Selbst die erste oder die zweite Seelsorge Gottes war ein voller Misserfolg. Die erste Seelsorge war an Adam und Eva, die zweite war an Kain. Und bei Kain war es ein voller Misserfolg. Gott hat ihm Rat gegeben, bevor er gesündigt hatte, bevor er zum Brudermörder wurde. Die Sünde lagert vor der Tür. Ja. Du sollst über sie herrschen. Sie greift nach dir, aber du sollst über sie herrschen. Er hat ihm schon gewarnt, hat ihm Rat gegeben. Vorher hat er nicht gehört und nachher, die Strafe ist mir zu groß. Nachher hat er auch nicht gehört, hatte keine Einsicht. Also Seelsorge ist nicht immer erfolgreich. Du kannst sagen, Drittel, Drittel, Drittel. Drittel voller Erfolg, das ist ein Exkurs, Entschuldigung. Ich hoffe, ihr seid noch bei mir am Ende von dem Vortrag. Ja, ein Drittel ist voller Erfolg, ein Drittel überhaupt keine Veränderung und ein Drittel, auf Englisch sagen wir mediocre. Ja, es hat sich was verändert, aber jeder weiß, es hätte auch besser sein können. Das nur mal so zur Erwartungshaltung. In dem Fall, letztes Jahr mit dem Bruder aus der eigenen Gemeinde, 100%iger Erfolg. Und das ist einfach Gottes Gnade. Deswegen habe ich jetzt diese Drittel gezeigt, damit euch klar ist, das liegt nicht am Mike. Ja, das liegt letztendlich am Ratsuchenden. Ja, Gott will auch, Gott ist nicht der Flaschenhals. Letztendlich liegt es an uns. Ja, wir können das nicht Gott zuschieben, wenn die Veränderung nicht stattfindet. Auf jeden Fall, es war eine 100%ige Veränderung. Und eins sage ich euch, ich befürchte, dass häufig solche jungen Männer, so in dem Fall sogar ein Mann, sorry für dieses sogar, aber auch Männer können ja Zwangsstörungen entwickeln, nicht nur Frauen. In vielen Fällen wäre in den heutigen Gemeinden so ein junger Mann in irgendeinen professionellen, ja, zu irgendeinem Profi geschickt worden. Irgendeinem Therapeuten, Psychotherapeuten. Und vielleicht hätte er eine lebenslange Karriere bei diesen Profis und in verschiedenen Institutionen oder Einrichtungen vor sich gehabt. Das will ich mal so hart sagen. Und es musste nicht sein, wenn man versteht, ja, was Sinn des Lebens ist, für was Gott uns geschaffen hat, was er mit uns getan hat im Evangelium. Das Evangelium ist die Grundfeste jeder Veränderung. Da werden wir zu wenig von sprechen können in den vier Einheiten. Deswegen, ich habe es heute Abend nicht dabei, aber ihr kriegt morgen alle ein Buchgeschenk. Ich wusste nicht, ob ich genug zu Hause habe, aber ihr kriegt alle ein kleines Büchlein, wo ihr ja, dann nachlesen könnt, was ich nicht schaffe an dem Wochenende. Das Evangelium ist der Dreh- und Angelpunkt für jede biblische Veränderung. Aber auch solche Dinge wie das Herz, dass das Herz die Schaltzentrale, vielleicht schaffen wir es auch an diesem Wochenende ein bisschen darüber zu sprechen, dass das Herz die Schaltzentrale ist, wo wirklich Veränderung stattfinden muss. Dass ich, und da werden wir von sprechen, dass ich ein aktives, anbetendes Herz habe, dass ich ablegen und anziehen muss. Das sind alles Erkenntnisse, die habe ich mir nicht aus den Rippen geleiert. Das haben seit der Reformation der biblischen Seelsorge, die ungefähr 50 Jahre her ist, das haben treue Geschwister aus dem Wort Gottes wieder neu herausgearbeitet. Und das ist eine Reformation, keine Revolution. Das heißt, das Wissen war immer da. Luther hat das Evangelium auch nicht erfunden. Der hat es einfach nur reformiert, der hat es wieder auf den Leuchter gestellt. Und so haben vor 50 Jahren verschiedene Geschwister neu, Gott hat eine Erweckung geschenkt, neu ja, den Wert des Wortes Gottes für das Leben, die praktische Theologie, für die Seelsorge, für die Jüngerschaft wieder neu ja, auf den Leuchter gestellt. Und wir dürfen alle samt Lernende daran sein. Das war nur die Einführung. Okay? Wir haben jetzt noch gute 40 Minuten. Ja, dann entlasse ich euch. Ich weiß nicht, ob es euch genauso warm ist wie mir. Ich habe den Wetterbericht angeschaut, der hat gelogen, wie immer. Ja, wir machen den Wetterbericht, der Herr macht das Wetter. Ich habe leider im Wetterbericht vertraut, da heißt es, wird eiskalt hier auf dem Hemberg. Vielleicht wird es ja auch noch kühler, ich weiß es nicht. Aber ich habe halt mal eine kurze Hose dabei. Ja, so schlimm war der Wetterbericht. Aber jetzt ist mir es ganz schön warm, das sage ich euch. Na gut, also, jetzt geht es erst offiziell los. Das war nur die Einführung. Heute Abend möchten wir darüber nachdenken, wie geschieht eigentlich, oder was ist der Beweggrund für Veränderung? Was ist der Beweggrund für Veränderung und was ist das Ziel oder was ist eigentlich normal erstmal? Ziel vielleicht noch nicht, auch, aber was ist das Normal in unserem Leben? Ja, wir wollen erstmal so über grundsätzliche Dinge nachdenken, weil ich glaube, wir können ja schon mal einen Test machen. Ich weiß noch nicht, welches Opfer ich mir aussuche. Den Kurt. Der Kurt kann sich nicht blamieren. Ja, außerdem kenne ich schon deinen Namen. Kurt, wenn du gefragt würdest, was ist der Sinn des Lebens? Was ist deine Antwort?
Zu Jesus Christus hinwachsen.
Okay. Du kriegst 70%. Schon nicht schlecht. Ja, schon nicht schlecht. Wisst ihr, was in Gemeinden viele sagen? Ich rede von unseren Geschwistern. Ja, und ich weiß ja nicht, was du dir gerade im Herzen, Markus, für eine Antwort gegeben hast. Ich frage dich auch nicht. Gott loben? Ja, du kriegst 80%. 85%. Ja. Wisst ihr, was viele Geschwister in unseren Kreisen sagen würde? Was ist der Sinn des Lebens? Das glaubte ich auch in den ersten 10 Jahren meines Gläubigseins, zum Glauben kommen, gerettet werden, das Evangelium verstehen und annehmen. Da dachte ich wirklich lange Zeit, das ist der Sinn des Lebens. Ihr Lieben, wenn das der Sinn des Lebens wäre, dann hätten Adam und Eva direkt nach der Schöpfung vor dem Sündenfall, gab ja eine Zeit, wir wissen nicht, wie lang das war, aber es gab eine Zeit ohne Sünde. Ja, die ersten 2, 3 Kapitel der Bibel und die letzten 2, 3 Kapitel der Bibel sind die einzigen Kapitel ohne Sünde. Die muss man gut studieren. Der Rest ist alles Sünde. Die 1180 Kapitel, die übrig bleiben, alles Sünde. Ja? Also, es gab eine Zeit ohne Sünde. Aber wenn tatsächlich die Wiedergeburt, den Herrn Jesus kennenlernen, so wichtig das für den verlorenen Menschen natürlich ist, gar keine Frage. Aber wenn das, hast du gut geantwortet, Markus, wenn das und Kurt, wenn das der Sinn des Lebens wäre, dann hätten Adam und Eva direkt nach der Schöpfung noch keinen Sinn im Leben gehabt. Weil die waren noch gar nicht in Sünde gefallen. Die mussten noch gar nicht gerettet werden. Die mussten das Evangelium noch gar nicht erkennen bzw. annehmen. Könnt ihr nachvollziehen? Das ist ein schlagendes Argument, oder? Die Wiedergeburt ist wichtig, keine Frage. Aber das ist nicht der Sinn des Lebens. Das ist nur ein Mittel zum Zweck, um uns wieder dahin zu bringen, wo wir eigentlich hingehören. Er ist unser Gott und wir sollen sein Volk sein. Er hat uns für sich gemacht. Er hat uns in sein Ebenbild gemacht. Wir sollen von ihm begeistert sein. Wir sollen für ihn, ja, ich weiß nicht, wie du es gesagt hast, aber es war schon nah dran, Markus. Ja, die Westminster Katechismus, Katechismen sind ja heute überhaupt nicht mehr Mode. Ja, das ist ja verpönt. Aber leider ist es so, dass wir dadurch manchmal echt einen Mangel haben an Antworten auf die einfachsten Fragen. Ja, Westminster Katechismus, Artikel 1, ganz einfach. Was ist der Sinn des Lebens? Wer kann mir weiterhelfen? Johannes?
Ja, nicht wirklich, aber sinngemäß.
Ja, ich auch nur sinngemäß.
Zur Ehre Gottes zu leben, ihn zu verherrlichen.
Und sich ewig an ihm zu freuen.
Genau.
Jetzt lasst euch noch auf der Zunge zergehen. Den Herrn, den Schöpfer des Himmels und der Erde und übrigens natürlich auch unser Heiland, unser Erlöser, sich an ihn zu loben, ihn zu verherrlichen, für ihn zu leben oder ich sage es anders, für ihn Leidenschaft zu haben. Und sich ewig an ihm freuen. Das ist der Sinn des Ganzen. Und wenn wir den Zirkel nicht da einstechen, wo ihn das Wort einsticht, da sage ich euch jetzt schon, du kannst dich vor Problemen in deinem Leben, du kannst dich gar nicht retten. Und ich will an dem Punkt schon ein bisschen vertiefen. Ich wollte mit Beispielen anfangen. Ja, Viktor, Sarah, Daniel. Aber ich habe mein eigenes, also mein Beispiel habe ich ja gar nicht gebracht. Ich habe euch einen aus unserer Gemeinde gebracht. Ich kann euch auch noch mein Beispiel nennen. Wo ist denn der David da? David, ich muss ja aufpassen, was ich ja sage, wird ja noch alles aufgenommen. Und du kennst mich noch nicht so gut. Ich habe viel Gutes über die Fackelträger zu sagen. Und das war eine echte Hochzeit in meinem Leben. Ich kam zum Glauben und durfte ein Jahr in Kanada in dieser Bibelschule sein. Und es war unbeschreiblich. War wirklich wie Carmel oder ja, Moria gleichzeitig. Ja, war wunderschön. Und die Fackelträger machen echt viel richtig. Ja, sie machen Christus groß. Und das brauchen junge Christen unbedingt, das Evangelium groß machen. Und sie machen das Wort Gottes groß. Wir haben nichts anderes gemacht, als von 1. Mose bis Offenbarung so gut wie es ging durchzukommen. Ja, wir haben zwar nicht mal mit Kirchengeschichte oder Sprachen oder irgendwas aufgehalten, einfach erstmal Wort kennenlernen. Alles richtig. Aber, und das weißt du vielleicht gar nicht, weil du hoffentlich in einem gesunden Kontext bei Kurt und Esther aufgewachsen bist, ich kam aus einem noch nicht gläubigen Elternhaus. Ja, meine Eltern waren weit weg vom Evangelium, mein Bruder ist nicht gläubig. Das heißt, ich war ein unbeschriebenes Blatt. Und wenn du als unbeschriebenes Blatt zu den Fackelträgern gehst, dann gibt es leider eine Sache, die kann ein bisschen unausgewogen sein. Dieses Christus in dir, Dynamik des Lebens, was Major Ian Thomas, der noch zu meiner Zeit, als ich dort war, sogar bei uns gedient hat in Cape and Ray Harbor, was er ja geschrieben hat, ja, Dynamik, Christus in euch, Dynamik des Lebens. Du bist ja nur der Handschuh und Christus ist die Hand. Und du musst schön stillhalten, am besten noch einen Zerbruch erleben nach deiner Wiedergeburt und dann geht die Post richtig ab, nämlich dann lebt Christus in und durch dich sein Leben. Das war mein Heiligungsverständnis oder mein Seelsorgeverständnis. Und David, das musst du jetzt im Kontext sehen, wenn du nur das bekommst und nicht auch die andere Seite, ja, das ist Vers 13 aus Philipper 2, Gott schenkt das Wollen und das Vollbringen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ihr seid alle schon 100 Jahre gläubig und ich zitiere die Verse und ihr wisst, was ich meine. Okay? Wenn nicht, bitte immer nachschlagen, Philipper 2, 13. Ja, er schenkt das Wollen und das Vollbringen. Samuel, was bleibt noch übrig? Nix. Er schenkt das Wollen und das Vollbringen. Oder? Da muss ich schön stillhalten. Und Christus lebt dann in und durch mich sein Leben. Und Galater 2, 20 hat er da noch mit reingeworfen und völlig aus dem Kontext gerissen. Können wir heute Abend beim Tee diskutieren. So, aber ein Vers vorher steht, statte dein Heil aus, bewerke dein Heil mit Furcht und Zittern, gib Vollgas. Und das wusste ich nicht, dass ich auch, ich werde das noch mit Inhalt füllen, aber dass ich auch eine Rolle spiele in der Veränderung, in der Heiligung. Das war mir gar nicht klar. Ich dachte, ich muss irgendwie den Totalzerbruch erleben und dann geht die Post schon irgendwie ab und dann lebt Christus in und durch mich sein Leben. Das war einseitig. Ich war zu einseitig geprägt in meinem Denken. Es gibt aber auch noch die andere Seite. Ich habe ein aktives Herz und das werden wir an dem Wochenende ein bisschen kennenlernen. Und das Herz strebt nach vielem, aber von Natur aus, und damit meine ich die gefallene Natur, nicht danach, Gott zu verherrlichen und sich ewig an ihm zu freuen. Mein Herz strebt in der gefallenen Natur danach, sich an mir selbst zu freuen und mich selbst zu verherrlichen. Und das nennen wir Fleisch als Christen. Und mit der Wiedergeburt, ja, Luther hat gesagt, ich wollte, dass die Sau ersäufen, aber das Schwein kann schwimmen. Oder umgekehrt, ich wollte das Schwein ersäufen, aber die Sau kann schwimmen, ich weiß nicht genau. Luther hat ein bisschen direkter und derber geredet. Ja. Aber das Fleisch ist noch da in uns. Ja. Das ist noch da. Der Geist ist in uns und der Geist will Christus groß machen. Aber ich habe noch das Fleisch in mir. Und wisst ihr, was das Fleisch will, Samuel? Das will den Mai groß machen. Und der Kampf, der war mir noch gar nicht mal richtig bewusst, weil ich einfach ja, nicht auslegend genug und praktisch genug mit dem Wort Gottes umgegangen bin. Also Philipper 2,12 war irgendwie nicht so richtig in meiner Agenda drin. Und das hat natürlich zu großen Problemen in meiner Nachfolge geführt, weil ich habe ja selbst mit gewissen Lieblingssünden gekämpft. Ich werde mein Leben lang mit Sünden kämpfen, ist gar keine Frage. Aber ich habe gar keine Veränderung festgestellt. Und ich war irgendwann mal an einem Punkt angelangt, nämlich da, wo ich dann vor diesem Martin stand. Wir nennen sie mal alle Martin und Petra. Ja, ich nenne ja die echten Namen. Alle Beispiele heißen Martin und Petra bei mir. Als ich da vor diesem älteren Mann stand, da war ich selbst auch ziemlich verzweifelt und dachte, Mensch, das Wort ist schon wahr und das Evangelium ist wahr, aber irgendwie funktioniert es bei mir nicht. Irgendwie bringt es nicht die Veränderung, die ich mir eigentlich wünsche. An dem Punkt war ich auch und das hat mich dann dazu getrieben, ja, also ich will nicht nur über andere reden, ich war genauso und bin heute noch selbstverständlich Ratsuchender. Das hat mich dazu getrieben, nochmal auf die Schulbank zu gehen und dann viel den persönlichen Dienst, ja, die Jüngerschaft, die intensive Jüngerschaft die Seelsorge mit dem Wort Gottes zu studieren. Und wir brauchen alle Hilfe. Ich kenne euch ja jetzt nicht, aber ja, ich nenne da mal ein paar Beispiele. Da gibt es den Viktor unter uns, der kämpft immer wieder mit seinem Zorn. Wie oft hat er schon Wutausbrüche gehabt in der eigenen Familie, ist dabei teilweise sogar ja, handgreiflich geworden, obwohl er schon lange gläubig ist und er weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Oder Sarah, eine Frau mittleren Alters, seit der Zeit, als die Kinder aus dem Haus sind, hat sie angefangen mit Angstzuständen zu kämpfen und hat sogar zum Alkohol gegriffen. Hat schon wie viele Entziehungskuren ja, hinter sich und hat keine Hoffnung, dass es wirklich bleibende Veränderungen gibt. Oder was ist mit Daniel? Also, wie gesagt, die Worte hier aus dem Skript. Sagen wir Martin. Was ist es ist ja David, alles gut. Ja, was ist mit Daniel, sitzt daneben? Okay, das wusste ich nicht. Hast dich geoutet durch dein Lächeln. Ja. Oder was ist mit Daniel? Ja, er ist Anfang 20, das weiß ich nicht, das passt bei dir nicht mehr so ganz. Ja, der ist Anfang 20 und solange er denken kann, ging er nur falsch mit seiner Sexualität um. Ja, seit der frühesten Pubertät kämpft er schon mit Pornografie und Selbstbefriedigung und auch keine Veränderung. Das sind Standardbeispiele aus unseren Gemeinden. Das sind jetzt keine Exoten. Und ihr Lieben, das ist dramatisch. Wenn wir dann nur sagen können, ja, ich bete für dich, das ist dramatisch. Das ist gut und das ist sehr gut und das ist auch der Anfang und das Ende und jede Veränderung kommt nur vom Herrn. Aber wenn das alles ist, guck mal, was du da fast implizierst. Du implizierst, ja, Gott muss dir Gnade schenken und vielleicht hört das Gebet oder nicht. Wir machen Gott zum Flaschenhals, als würde es dann an ihm liegen und das stimmt nicht. Wir sind der Flaschenhals. Er will Veränderung, er will Gnade schenken und er hat uns mit seinem Wort alles gegeben, was wir brauchen, um wirklich ein Leben zu leben, was sich an ihm freut und damit frei wird von diesen verschiedenen Herausforderungen. Gut, also deswegen lasst uns heute Abend zwei wichtige Nägel einschlagen. Ja, das kommt von Wilhelm Busch, kommt auch nicht von mir. Ja, du musst so lange draufhauen, bis der Nagel verschwunden ist, ja, in die Holzköpfe. Das hat er gesagt, ja, also ich will keinem zu nahe drehen. Richtig immer wieder drauf. Ja, Johannes, kannst du auch mal nehmen. So, das sind derbe Beispiele, also klare Beispiele hast du auch ganz gern. So, also zwei Nägel wollen wir heute Abend einschlagen. Der eine Nagel ist, was ist eigentlich der Beweggrund für die Veränderung, für die Seelsorge? Alle wollen Veränderung, oder? Der mit seinen Panikattacken, der will auch Veränderung. Oder der mit seinen Zwangsstörungen, der will auch Veränderung. Und dann schickst du sie irgendwo hin und die Therapeuten, die wollen auch Veränderung. Gar keine Frage. Aber da hört die Übereinstimmung auch schon auf. Alle wollen Veränderung. Wenn du dann solche Fragen stellst, wie zum Beispiel, warum wünschen wir uns eigentlich Veränderung? Da geht die Reise schon auseinander. Ja, da trennt sich schon Spreu vom Weizen. Die einen aus Selbstsucht, die anderen um Gottes Willen. Kann man nicht anders sagen. Ja. Was ist das Ziel der Veränderung? Jetzt werden manche sagen, naja, dass es dem Ratsuchenden besser geht, dass es seine Panikattacken los wird oder seine Zwangsstörung. Nee, das ist nicht das Ziel. Was ist das Ziel, Markus? Du brauchst nur das Gleiche sagen, was du schon mal heute Abend gesagt hast. Was ist das Ziel? Wirklich das ganz große Ziel. Was hast du gesagt? Ja, zu seiner Ehre leben. Das ist das wahre Ziel. Und auf dem Weg dorthin, Markus, wird mir die Flasche aus der Hand fallen. Ja, das Seelsorge an Alkoholikern funktioniert nicht so einfach. Aber ich gebe euch ein Beispiel. Wenn du einen klassischen Alkoholiker oder wenn du Alkoholiker fragst, kriegst du die klassischen, was ist denn falsch in deinem Leben, kriegst du klassische Antworten. Was ist das Problem? Dann sagt er, ich habe meinen Job verloren. Ich habe mein Geld verloren. Ich habe meine Familie verloren. Ich habe mein Ansehen verloren. Ich rede von dem gläubigen Alkoholiker. Nicht einmal kommt er auf die Idee, das zu sagen, was du uns mehr oder minder selbstverständlich und der Johannes auch heute Abend sagen konnte. Der hat nicht einmal gesagt, boah, ich habe mein Leben gar nicht für den Herrn gelebt. Ich habe meinen Trost gar nicht beim Herrn gesucht. Ich habe tatsächlich den Trost, ja, die körperliche Abhängigkeit ist ja nicht das Problem, das kann jedes Krankenhaus innerhalb von ein paar Tagen lösen. Vor der körperlichen kommt ja die seelische Abhängigkeit. Und auch nach der körperlichen geht sie weg. Und die seelische Abhängigkeit heißt, ich will Trost. Natürlich, in der gefallenen Welt, wir haben es mit Riesenproblemen zu tun. Gar keine Frage. Und jeder sucht Trost. Aber das Problem ist, der Alkoholiker hat sich den Trost nicht bei Christus gesucht, sondern bei der Betäubung. Das ist kurz gefasst, ja, die Diagnose, die wir von der Schrift stellen würden. Ja, das tut mir leid, vielleicht habe ich jetzt schon ein paar ein bisschen hart angefasst, aber ich glaube nicht, dass Alkoholismus eine Krankheit ist. Die führt zu Krankheit und die hat Krankheit als Begleiterscheinung. Aber in der Wurzel, ihr Lieben, hat das nichts mit Krankheit zu tun. Das hat was mit einer gefallenen Welt zu tun, wo Menschen in große Not geraten, ich will erst mal für sie sprechen, aber sich dann leider einem falschen Tröster zuwenden und nicht verstehen, dass tatsächlich Christus, und das heißt es auch zur Ehre Gottes leben, bei Christus wirklich den Trost suchen, bei Christus wirklich den Halt suchen und finden. Das kann er in der Seelsorge finden. Auch die Identität in ihm finden. Ja, wir haben leider keine Zeit für viele Beispiele, aber wir hatten tatsächlich einen in unserer Gemeinde, der über 20 Jahre, kein schwerer, aber so ein, ich weiß nicht, da gibt es ja verschiedene Ausdrücke für, der immer wieder so richtig reingerutscht ist, dann aber auch lange Zeit als mit dem Spiegel zurechtkam, und der Chef hat das auch noch mitgemacht, weil er ein super Handwerker war, Samuel. Der war für den Chef fast entbehrlich, und er wusste, der kann sogar mit seinem Alkohol das tun, was kein anderer in der Firma konnte. Es war aber katastrophal. Im Letzten, es war ein Identitätsproblem. Ja, das war ein Russlanddeutscher, der war hierher gekommen, hat alle Reputation verloren. Da war er was Großes, hier war er auf einmal nichts mehr. Und das hat, ja, das verstärkt dieses Leiden, ja, in dieser Welt, ja, die Frage nach dem Sinn. Aber ich sage es euch jetzt schon, auch wenn das sehr schnell geht, wir müssen in der Seelsorge das Ziel da belassen, wo es ist. Du darfst nicht einfach nur ausziehen und sagen, ach, ich will der Frau mit ihren Ängsten helfen. Natürlich möchte ich ihr mit den Ängsten helfen, das ist gar keine Frage. Ja, Seelsorge dreht sich um zwei große Kreise, Sünde und Leiden. Das sind die großen Themenkreise in der Seelsorge. Ja, wir drehen uns um Sünde, gar keine Frage. Schau die ersten Ratsuchenden an. Adam und Eva, drehte sich die Seelsorge um Sünde. Kain, drehte sich die Seelsorge um Sünde. Viel dreht sich um Sünde, ist gar keine Frage. Aber natürlich auch um die Folgen der Sünde. Wir leben ja in einer gefallenen Welt, wo ich an dir schuldig werde und dann leidest du an meinen Sünden, ist gar keine Frage. Das sind die zwei großen Themenkreise. Ja? Sünde auf der einen Seite, eine eigene Sündhaftigkeit, und Leiden auf der anderen Seite. Aber das Ziel, ihr Lieben, darf nicht einfach nur sein, ja, auf die Sünde schießen oder das Leid vermindern. Das kann ich doch gar nicht. Stell dir vor, du hast einen Bruder vor dir, oder nehmen wir mal jetzt eine Schwester. Wollen wir mal eine Schwester nehmen? Ja, Dagmar, stimmt das? Dagmar, ja, stell dir vor, du sitzt vor einer Schwester, die gerade mit ansehen musste, wie ihr Mann nach 7 Jahren Ehe auf diese wahnsinnige Idee kommt, mit der Nachbarin könnte es schöner sein. Wenn jetzt tatsächlich das große Ziel wäre, dass der Trost dadurch kommt, ihr mit ihren Problemen zu helfen, dann kann es sein, du bist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Du hast keine Macht über ihren Mann, über ja, diesen Irrweg, den er da geht. Du kannst dir nicht zusagen, alles wird gut in diesem Sinne, dass er wieder zurückkommt und die Kinder wieder ihren Papa in den Arm nehmen können, als wirklich den Papa, der treu ist. Das kannst du ja gar nicht. Versteht? Oder wir nehmen dann jetzt Adrian. Immer gefährlich, ja, wenn ich die Namen, aber übers Wochenende lernen wir noch ein paar mehr. Ja. Manche wollten mir ihren Namen schon gar nicht sagen. Das hat wahrscheinlich einen Grund. Ja, jetzt noch weniger. Ja. Adrian, stell dir vor, es kommt jemand zu dir und sagt, du, boah, ich war letzte Woche beim Arzt und ich habe eine sehr, sehr schwere Diagnose bekommen. Das Ziel kann doch nicht sein, ja, ihn so zu trösten, indem du ihm seine Probleme nimmst. Das ist nicht das Ziel. Ja, das kannst du gar nicht. Da haben wir keine Macht drüber. Aber ihm zu helfen, trotzdem, Markus, ein Leben zur Ehre Gottes zu leben und sich trotzdem in so einer Situation an ihm freuen, das ist auf jeden Fall ein Ziel. Ja, und da unterscheiden wir uns ganz stark. Weil wenn wir, ich sage das deswegen, ja, ich bin, jetzt kommt noch mal ein Beispiel als Schütze, ja, ich war auch, und bin aktiv nicht mehr, aber ich habe viele, viele Jahre bei uns im Schützenverein geschossen, und da habe ich eins gelernt. Ziel musst du immer ganz genau. Ungenau wird es von alleine. Ja? Also du kannst nicht sagen, ach, eine 8 reicht mir schon. Also 10 ist das Beste bei uns. Ja, eine 8 reicht mir schon. Wumm. Ja, dann ist es eine 6 oder eine 5. Das geht so nicht. Die 8 kommt von alleine, wenn du auf die 10 zielst. Und so ist es im Grunde genommen auch in der Seelsorge. Wir müssen das Ziel vor Augen haben. Das Ziel heißt immer, ich muss dem Bruder, ich muss der Schwester helfen, ein Leben zu leben, was wirklich zur Ehre Gottes gelebt wird und was sich von Herzen wieder an ihm freut. Denn die Wahrheit ist, viele Probleme entzünden sich ja gerade daran, dass Christus aus der Mitte rausgeschoben wurde oder rausgerückt ist, ich ihn nicht mehr so vor Augen habe und ich anfange, für mich selbst zu leben. Und da kann sich alles Mögliche dran entzünden. Angstzustände, Depressionen, auch Zwangsstörungen, auch Alkoholismus. Ja, dann läuft das Leben nicht so, wie ich mir es eigentlich vorstelle. Und dann suche ich irgendwo verzweifelt, finde ich vielleicht keine Hoffnung und Hilfe, das sind dann Angst und Depressionen. Oder ich suche sie halt an falschen Ort, das ist dann Alkohol und Drogen. Seid ihr noch im Boot bei der Hitze? Das Ziel muss hoch gesteckt bleiben. Es gibt nur einen Sinn im Leben. Und der Sinn heißt, Gott zu verherrlichen und sich wirklich leidenschaftlich, nicht gezwungen, leidenschaftlich an ihm freuen. Dass mir die anderen Leidenschaften dieser Welt immer weniger werden. Ja, Nachfolge muss kein Zwang sein. Und das ist keine Erfindung von mir. Schlag doch mal, also sonst sind wir hier 8:45 und wir haben die Bibel nicht einmal aufgeschlagen. Ja, wen nehmen wir denn jetzt mal? Weißes T-Shirt, wer bist denn du?
Matthias.
Ja, hast du irgendwie was mit Markus zu tun? Habe ich das richtig gehört? Er ist ein Ersatzteillager. Also eure Gene haben eine relativ große Übereinstimmung. Ja, das sieht man. Ja, ich habe zweimal hingeguckt. Gut, dass ihr verschiedene T-Shirts habt. Aber danke, dass ihr mir es leicht macht. Markus, Matthias, das kann man sich gut merken. Matthias, les uns mal bitte Kolosser 1, Vers 16 und 17. Galater, Epheser, Philipper, Kolosser. Das mache ich nur für mich, damit ich es finde. Galater, Epheser, Philipper, Kolosser. Kolosser 1, Vers 16 und 17. Wir reden vom Ziel des Ganzen. Ist doch gut, oder? So am ersten Abend, wenn wir über Seelsorge reden, ist doch mal nicht schlecht, wenn wir vom Ziel reden. Also, was ist das Ziel des Ganzen, Matthias? Kolosser 1, der Vers 16 und 17.
In ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm.
Jawohl. Das reicht schon, bis 17. Also ich vermute mal, wer ist denn hier schon länger wie 10 Jahre gläubig? Hände hoch. Gibt es überhaupt einen, der nicht länger als 10 Jahre gläubig ist? Hände hoch. Ah, der Daniel. Und? Oh, das freut mich aber. Wer bist denn du? Der Bernd. Da war die Gnade Gottes besonders groß. Du weißt, dass Pareto-Prinzip leider auch bei der Bekehrung. 80% der Menschen werden, bevor sie 20 werden, vom Herrn schon zu sich gezogen. Die allermeisten im jungen Alter. Der Bernd freut mich sehr. Schön, preis den Herrn. Also ihr zweimal, ihr seid jetzt mal außen vor. Ja, aber der Rest hat alle schon mal Kolosser 1, 16 und 17 gelesen. Und ihr wahrscheinlich vielleicht auch schon, gell? Ihr zwei. Oder? Kennt ihr alle gut. Aber ihr Lieben, das ist das Schlimme, wenn man so über die Verse drüber liest und sie so gut kennt. Ja, ich will den Vers jetzt nochmal zusammen mit dem Matthias lesen. Und Matthias, du wirst mir das Wochenende noch ein paar Mal helfen müssen. Okay, wir spielen uns ein, pass mal auf. Ja, du machst den gleichen Dienst wie dein Bruder Markus. Ja, was ist der Sinn des Ganzen? Denn in ihm, wer ist denn mit ihm gemeint? Genau, nee, Jesus Christus. Ja, in ihm, Vers 14, haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Das ist Christus. Und er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, wörtlich Prototokos. Er ist der Prototyp, er ist unser Vorbild. Ja, Prototyp. Er ist der Erstgeborene aller Schöpfung und in ihm, in Christus, ist alles geschaffen worden. Alles in den Himmeln und auf der Erde. Seien es das Sichtbare oder das Unsichtbare, seien Throne oder Herrschaften oder Gewalt oder Mächten. Alles ist durch ihn und alles ist zu ihm hingeschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Bekannter Vers, oder, Matthias? Hast du schon oft gelesen? Bitte?
Ja, nicht so oft.
Nicht so oft? Ja gut, macht nichts. Macht nichts, dann heute das Wochenende häufiger. Du bist jetzt, tut mir leid, ich habe dich jetzt mal rausgepickt. Wir lesen den Vers jetzt nochmal, aber wir setzen deinen Namen ein. Musst du einfach mit durch. Ja? Denn da steht ja alles. Und wenn man alles liest, dann heißt es ja alles. Also auch der Mike und auch der Matthias. Oder komm, dann nehme ich euch im Doppelpack, nehmen wir Matthias und Markus, okay? Euch zwei. Eineige oder zweieige?
Eineige,
okay, gut. Schön. Schön. Also. Alles gut, ja, kenne ich. Ich bin auch schon da, wo du bist. Ja. Also, ich setze mal eure Namen ein. Denn in ihm, in Christus, sind der Markus und der Matthias geschaffen worden. Das steht da. Weil es heißt ja, alles in der im Himmel und auf der Erde. Markus und Matthias sind noch hier auf der Erde, Mike auch. Das heißt, ihr seid in Christus geschaffen. Es seien Thron oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Markus und Matthias sind durch Jesus Christus. Ihr seid in Jesus Christus geschaffen. Also vor Grundlegung der Welt hat Christus an euch zwei gedacht. Ihr seid in ihm geschaffen. Und ihr seid durch ihn geschaffen. Das heißt, er hat wahrhaft, denke an Psalm 139, Hand angelegt in dem Leib eurer Mutter und hat sich gedacht, heute machen wir mal zwei. Ja? Von der Sorte können wir zwei gebrauchen. Eure Frauen danken es, dass es euch nicht nur einmal gibt. Ja? Ihr seid in Christus und ihr seid durch Christus. Ihr seid ein Gedanke Christi. Christi wollte euch und er hat Hand angelegt. Er hat euch geschaffen und das reicht noch nicht. Ihr seid nicht nur in Christus geschaffen, ihr seid nicht nur durch Christus geschaffen, ihr seid auch, und das ist der Unterschied zu, ich wollte eigentlich keine Namen nennen, aber ich nenne sie auch nicht. Aber es gibt manche, ja, Seelsorger, die sind sehr humanistisch, die sind sehr menschzentriert. Und bis dahin hätte es auch sehr menschzentriert werden können. Ja, ich bin in Christus, oh, Gott hat schon vor Grundlegung der Welt an mich gedacht. Ich bin durch Christus, oh, ich bin ganz besonders, hat mich ganz besonders gemacht. Ja, das stimmt, ich bin ganz besonders gemacht. Und ich bin auch zu Jesus Christus. Also ich will nur das für Jesus Christus geschaffen. Also der Markus und der Matthias, die sind in Christus geschaffen, die sind durch Christus geschaffen und die sind auch für Jesus Christus geschaffen. Und Jesus war schon vor den beiden und ihr besteht jetzt durch ihn. Also ich will es mal deutlich übersetzen, dass ihr zwei heute hier sitzen könnt, dass euer Herz heute Abend schlägt, das hat einen wahren Grund, einen letzten Grund. Und der heißt Jesus Christus. Das ist der Sinn des Ganzen. Ihr seid in Christus geschaffen, ihr seid durch Christus geschaffen und ihr seid für Christus geschaffen. Und deswegen war 85%. Ja. Was ist der Sinn des Lebens? Gott zu verherrlichen in Jesus Christus und sich ewig an ihm zu erfreuen. Ich bin für ihn gemacht. Das ist der Sinn des Ganzen. Und das muss uns vor Augen sein, wenn wir in der Seelsorge überhaupt einen guten Start hinlegen wollen. Wenn wir bei uns selbst anfangen und uns selbst zum Ziel machen, dann können wir wie christliche Humanisten werden. Ja, dann fangen wir an und nehmen den Werkzeugkasten Bibel und wollen uns um den Menschen drehen und ihn wieder irgendwie zu einem gescheiten Leben verhelfen. Nein, das Ziel bleibt das gleiche. Wer bist du hier vorne mit dem roten Hemd und dem kurzen Ärmel?
Rolf.
Aber hast du schon mal eine Waffe in der Hand gehabt? Du bist auch Schweizer, gell?
Ja.
Ja, ihr müsst ja alle eine Waffe in der Hand gehabt haben. Da hast du es auch gelernt. Genau zielen. Ungenau wird es von alleine. Und so muss es auch in deinem Leben sein, Rolf. Wir müssen wirklich von Herzen Buße tun. Unser Buße heißt Sinnesänderung. Buße heißt nicht eins von euren tollen Knäulchen bezahlen, wenn man da mit so einem Blitzer konfrontiert wird. Das ist keine Buße. Ja, das ist katholische Buße. Das kostet teuer, das verstehe ich. Buße im biblischen Sinne, Metanoeo, heißt Neudenken. Wir müssen wirklich neu denken lernen. Der Sinn des Lebens, Rolf, heißt Jesus Christus. Ich bin nicht der Mittelpunkt des Lebens. Du bist nicht der Mittelpunkt deines Lebens. Christus ist die Mitte. Und wenn das immer mehr Gestalt annimmt, dann wird's Leben gut. Und Gott hat uns wirklich, das sollte eigentlich heute Abend auch noch reinpassen, haben wir noch ein paar Minuten. Aber wir haben das zweite Thema gar nicht angefangen. Aber das erste hoffentlich richtig erschlagen. Ja, Rolf, er hat uns wirklich genug dafür gegeben, dass unser Leben leidenschaftlich sich um ihn selbst dreht. Denn er hat sich mitgeteilt auf zwei Kanälen, so sage ich immer, ja, erstes und zweites. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in Deutschland gab es lange Zeit nur erstes und zweites. Ja, heute gibt es bei uns 1000 Kanäle über Sat und einer schrecklicher wie der andere. Aber es gibt auch Gescheits bestimmt. Ja, muss nur heute noch mehr suchen. Ja, 1 zu 1000 oder 2 zu 1000, wie der auch sei. Will nicht mit euch streiten. Auf jeden Fall, er hat zwei Kanäle, auf denen Gott sich mitteilt, damit wir uns wirklich für ihn begeistern können, damit wir wirklich für ihn leben können. Das eine ist der Schöpfungskanal. Ja, gut, dass ihr nicht mehr so gute Augen habt, sonst wüsstet ihr hier sofort, dass das Kunststoff ist. Aber ja, die Welt ist schön und groß. Ja, und da könnt ihr sehen, wie wunderbar, gerade ihr Schweizer solltet eigentlich, und macht ihr ja auch, viele Lieder von singen können, wie wunderbar Gott diese Welt gemacht hat, damit wir ihn da drin erkennen können. Alles ist aus ihm. Er sendet auf dem Schöpfungskanal seine Herrlichkeit, damit du dich für ihn begeistern kannst. Und er sendet auch auf dem Erlösungskanal. Das sind die zwei Kanäle, auf denen Gott sendet. Der Schöpfungskanal, ich bin hier reingekommen mit dem Helmut, der hier der Hausvater, glaube ich, ist, oder? Helmut Schmidt, ja, ohne Zigarette. Ja. Und ich kam hier in den Raum und sage, ich habe wirklich schon in vielen Räumen reden dürfen, aber in so einem Raum war ich noch nie. Mit so einem atemberaubenden Blick. Gut, dass es dunkel ist, sonst wäre ich ständig abgelenkt. Ja. Also Gott hat uns so viel von sich selbst mitgeteilt durch die Schöpfung, aber das reichte noch nicht aus. Gott hat noch eins obendrauf gesetzt und hat in Jesus Christus ein für alle Mal durch die Erlösung geredet. Da zeigt er sein Herz. Ja, das können wir heute an dem Wochenende auch nicht erklären, aber ist logisch. Weißt du, durch die Schöpfung kannst viel kommunizieren. Kreativität, Schönheit, auch ein Stück weit Heiligkeit, Größe. Für die Wissenschaftler, wie komplex Gott ist. Das kann er alles durch die Schöpfung kommunizieren. Aber wisst ihr, was Gott durch die Schöpfung nicht kommunizieren konnte? Gnade, Langmut, herzliches Erbarmen. Das konnte er noch nicht kommunizieren, aber das war er immer. Gott wurde nicht auf einmal ein erbarmender Gott, als Christus ans Kreuz gegangen ist. Vor Grundlegung der Welt war Gott, wie er war. Kein Wechsel noch Schatten des Lichts in ihm. Und er will sich mitteilen und deswegen benutzt er diese zwei Kanäle. Den Schöpfungskanal und den Erlösungskanal. Und die zwei Kanäle müssen wir, Rolf und ich, gut studieren, damit wir für Gott begeistert sind. Sonst fallen wir immer wieder zurück und leben in dieses alte Leben für uns selbst. Da werden wir morgen Vormittag länger von sprechen. Das ist der Sinn des Ganzen, ihr Lieben. Matthias, Markus, ja, was ist der Sinn des Ganzen? Du bist aus Christus, du bist durch Christus und du bist für Christus. Für Christus leben ist der Sinn des Ganzen. Und da merken wir schon, wenn wir ganz ehrlich sind, ohne dass jetzt einer von euch dachte, ich bin hier auf der Seelsorge-Couch und bin hier der betüttelt werden muss, da liegen wir alle schon ein bisschen schief. Keiner von uns lebt hundertprozentig 24/7 für die Herrlichkeit eines anderen. Das ist ja gerade das Problem. Immer wieder werde ich versucht, ja, durch mein eigenes Fleisch, bitte jetzt nicht zu wörtlich nehmen, aber ich brauche Welt und Satan gar nicht. Ich habe mit meinem eigenen Fleisch schon genug zu tun. Mein eigenes Fleisch zieht mich immer wieder dahin, für die Ehre meiner selbst zu leben. Und wie viel Schmerzen bringt das, Johannes, im Reich Gottes? Dass zu viele Kadetten, die sogar vermeintlich was zu sagen haben im Reich Gottes, das kleine Einmaleins teilweise noch nicht gut verstanden haben. Und im Reich Gottes noch für ihre eigene Ehre antreten und so viel Schmerzen bereiten, anderen und letztendlich eigentlich auch sich selbst, aber allen voran dem Herrn. Also, was ist der Sinn des Ganzen, Rolf? Genau zielen? Ihn verherrlichen, zu seiner Verherrlichung. Alles dient zu seiner Verherrlichung. Du kannst anpacken, Rolf, was du willst. Warum gibt es die Berge? Als erstes zu seiner Verherrlichung. Warum gibt es die Rosen? Als erstes zu seiner Verherrlichung. Warum hat Gott Ehe gestiftet? Sitzt du zufällig da neben der Dame oder habt ihr schon öfters nebeneinander gesessen? Schon mehr als einmal sitzt du da daneben, oder? Ihr kennt euch schon länger. Wie lange schon?
42 Jahre.
42 Jahre, ja. Wow, sehr schön. Ja klar, natürlich. Wer geheiratet hat, da gab es diese Gedanken, boah, was für eine tolle Partie, oder? Ja, der Prinz, ja, und dann küsst du den Prinz, kommt doch ein Frosch raus, ja, hat Mundgeruch und lässt die stinkenden Socken vorm Bett liegen. Also so prinzenhaft war das in den 41, 42 Jahren nicht. Das ist nicht der Sinn für die Ehe, als erstes im Rolf seine Erfüllung zu finden. Sorry. Was ist der erste Grund für Ehe? Ihn zu verherrlichen. Ihr seid eine Zwei-Einheit. Ihr seid ein Spiegelbild für die Drei-Einheit. Ja, Gott lebt seit ewiger Vergangenheit als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und zwischen die drei passt kein Blatt Papier. Die Liebe übrigens innerhalb der Dreieinigkeit ist etwas, was äußerst selten studiert wird. Äußerst selten. Ja, die Liebe Gottes zu uns Menschen, die besingen wir, die studieren wir, da schreiben wir Bücher und Predigten halten wir. Das ist ein Fleißiger. Das ist ein Fleißiger. Ja. Oder ein Ungläubiger. Nee, der kennt den Wetterbericht, deswegen wahrscheinlich. Der will sein Heu noch heimholen. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall, die Ehe, ihr Lieben, auch die Ehe, ist nicht als erstes dazu da, um sich mit dem anderen zu befriedigen. Deswegen geht auch so viele christliche Ehen schief. Dann ist er halt doch nicht so schick und so toll und so unfehlbar und füllt mich doch nicht völlig aus, ja, hat doch Mundgeruch und lässt die stinkenden Socken vorm Bett liegen. Ja, und dann kommen diese verschiedenen, das ist ja noch milde, dann kommen die verschiedenen Enttäuschungen. Der erste Sinn von Ehe muss seine Verherrlichung sein. Ja, er muss die Mitte sein und ihr müsst versuchen, diese Einheit, die es schon seit ewiger Vergangenheit in Christus gibt, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, die zu reflektieren in der Zwei-Einheit. Egoist vorne, Egoist hinten und in der Mitte muss der Herr sein. Dann kann die Ehe funktionieren. Und wenn ihr beide für den Herrn versucht zu leben, alles ist aus, durch und für ihn. Wenn ihr beide versucht, um seinen Willen zu leben, was passiert dann mit euch zwei? Ihr bewegt euch aufeinander zu. Eheseelsorge ist keine Luft- und Raumfahrttechnik. Ist nicht einfach, aber es ist auch keine Luft- und Raumfahrttechnik. Wenn es kriselt in der Ehe, dann kann ich euch eins sagen, mindestens einer hat ein riesen Beziehungsproblem, nicht mit seinem Ehepartner, sondern mit Christus. Du musst ihn neu lernen, zu begeistern, leidenschaftlich zu sein für den Herrn. Dass sie wirklich gerne beide ja, sich um diesen König der Könige drehen, der wirklich würdig ist, zu nehmen Macht und Ehre und Reichtum und Stärke. Und wenn das beide wieder neu tun, was passiert dann mit den beiden? Ja, die bewegen sich aufeinander zu. Aber wenn Christus fehlt, ja, dann wird das nichts. Also das ist der eine Punkt, den wir heute Abend besprechen wollten. Jetzt haben wir noch 3 Minuten für den zweiten Punkt. Aber ihr Schweizer, ihr seid ja auch so super pünktlich. Wenn die Bahn 20 Sekunden zu spät ist, gibt schon Beschwerdeanrufe, habe ich heute gelernt. Ja, aber so ein bisschen machen wir noch, oder? Ja, also das Ziel, so ein bisschen, ihr habt ja noch. 1. Mose 2 schlagt mal bitte auf. Das habe ich schon so oft gemacht, ich hoffe, ich kriege das jetzt schnell hin. Ja, wollen wir mal weiter über das Ziel in der Seelsorge nachdenken. Da wäre es doch gut, wir haben ein Vorbild. Also ein Ziel, auf das wir hinarbeiten, wie der Mensch eigentlich sein sollte, oder? Ja, alle wollen Veränderung, aber in was sollen wir uns denn verändern? Was ist denn normal? Jetzt mal ein Vorschlag. Jetzt kenne ich noch nicht so viele Namen. Hinterm Kurt, auch mit grünem Polo, sitzt der?
Auch Markus.
Auch Markus. Oh, jetzt wird es kompliziert. Markus. Okay. Also wenn du dir den Menschen Markus vor dem Sündenfall vorstellst, was sind so ein paar Attribute für Eigenschaftsworte, was dir da einfällt? Wie stellst du dir den Menschen vor? Vor dem Sündenfall. Wie war der Mensch?
Eigensüchtig.
Nein, ich habe noch nicht gut kommuniziert. Vor dem Sündenfall. Nicht mit oder nach dem Sündenfall. Wie war denn Adam und Eva vor dem Sündenfall? Was waren die Menschen? Also, warum gehe ich jetzt da hin? Wir brauchen noch ein Ziel, wir brauchen noch ein Vorbild. Wir können Christus nehmen. Ja, er ist unser Prototokos. Wir können aber auch Adam und Eva nehmen. Adam und Eva vor dem Sündenfall. Das ist logisch. Wisst ihr warum? Weil Gott hat am siebten Tag geruht. Es ist keine 7-Tage-Schöpfung, es ist eine 6-Tage-Schöpfung. Gott hat am siebten Tag geruht. Warum hat er geruht? Ich habe mal in der Predigt gesessen, da hat der Pfarrer, es war tatsächlich ein Pfarrer, gesagt, mach's wie Gott. Ja, ruhe am siebten Tag, weil er war müde und erschöpft, du bist auch müde und erschöpft. Gott hat nicht am siebten Tag geruht, weil er müde und erschöpft war. Warum hat er geruht? Hier mal die Aufgeweckten aus der ersten Reihe. Warum hat Gott am siebten Tag geruht? Wer will hier aus der ersten Reihe antworten? Ja, als Vorbild für uns hat die, wer bist du? Die Mia gesagt. Ja, bestimmt auch. Gehe ich mit, auch wenn da manche Theologen schon kämpfen, ja, mit dem siebten Tag und dem Sabbat. Aber egal. Amen. Wer bist denn du? Die Stimme aus dem Orf. Du bist die? Irene. Ja klar, weil es nichts mehr zu tun gab. Es war exakt so, wie Gott sich's vorgestellt hat. Gott war nicht müde. Ja, Samuel, klar, wir wären müde nach so 20 Quadratmeter Fliesen und 30, keine Ahnung, was du am Tag schaffst, 50, mehr? Kommt drauf an, was es ist, okay. Aber da sind wir müde. Gott hat nicht geruht, weil er müde war. Gott hat geruht, weil es gab nichts mehr zu verbessern. Es war genau alles so, wie er es wollte. Er sprach und es ward. Und deswegen, er sagt ja immer, es war gut, es war gut, es war gut, es war gut, es war gut. Und was sagt er am Ende des sechsten Tages? Ja klar, weil es nichts mehr zu tun gab. Und deswegen ruhte er am siebten Tag. Also, dann ist doch fair zu sagen, Adam und Eva sind unsere Prototypen. Die können wir uns doch anschauen. So hat sich Gott den Menschen eigentlich mal vorgestellt. Und jetzt nochmal, du bist mir noch nicht von der Angel gesprungen, Markus. Wie stellst du dir denn Markus und Eva? Adam und Eva, wie heißt denn die Frau, die neben dir, die Schwester, die neben dir sitzt? Sitzt auch nicht zum ersten Mal neben dir. Ist das deine?
Ja.
Ah, ja, der Kurt antwortet jetzt. Ich habe eigentlich den Markus gemeint. Ja, das gehört ja auch zusammen, Markus.
Ja,
okay. Und wie lange?
Seit 24 Jahren.
Schön. Gut, dass du geantwortet hast. Sehr gut. Nächstes Jahr ist ein großes Jahr. Ja, so. Also, wie stellst du dir Adam und Eva vor dem Sündenfall vor? Wie waren die? Du bist mein bester Schüler. Weil wenn ich unter den vielen Worten eins mir gewünscht hätte, war es genau das. Perfekt. Kennt jemand noch New Tribes Mission? Heute heißen sie Ethnos 360. Ich habe mal in einem DIA-Vortrag gesessen. Jetzt wisst ihr, wie alt ich bin. Euch erkläre ich dann heute Abend, was DIAs sind. Ja. Ich habe im DIA-Vortrag gesessen und da ging es um die Schöpfung. Ein wunderbarer Vortrag, hervorragend. Das Skript war von NTM. Und ein Wort kam so häufig wie kein anderes an dem Abend bei dem DIA-Vortrag und es war das Wort perfekt. Perfekt, 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 perfekt. Stimmt. Gott hat alles in diesen sechs Tagen perfekt gemacht. Da gab es nichts zu verbessern. Deswegen, Irene, ruhte er am siebten Tag. Hervorragend. Aber, und jetzt will ich noch zum Schluss, dann habt ihr auch ein bisschen Gesprächsstoff für, was weiß ich, was ihr nachher noch da drüben macht. Ja. Perfekt, ihr Lieben, heißt aber nicht autark. Und das will ich noch zum Schluss erklären. Schaut mal 1. Mose 2, Vers 15. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte, also wir sind in 1. Mose 2, das ist vor dem Sündenfall. Das ist, wie der Markus gesagt hat, der perfekte Mensch. Der Herr, der Schöpfer, setzt den perfekten Mensch in diesen perfekten Garten und sagt ihm, Adam, du sollst den Garten bebauen und bewahren. Der perfekte Mensch wusste nicht, wie er mit der Schöpfung umgehen soll. Gott muss ihm Rat geben und muss ihm sagen, Adam, du stehst im Verhältnis zur Schöpfung. Und die Schöpfung, die sollst du bebauen und bewahren. Das ist ein Auftrag, den er ihm gibt. Und wo ich darauf hinaus will, ihr müsst jetzt gute Beobachter sein. Und ihr sollt nicht glauben, was ich sage. Aber dem Wort müsst ihr glauben. Und ihr müsst das Wort vielleicht mal so studieren, wie ihr es selten getan habt. Richtig langsam mal durch 1. Mose 2 kämpfen. Versteht ihr, wo ich darauf hinaus will? Adam wusste nicht, was er mit der Schöpfung machen soll. Es musste ihm gesagt werden, obwohl er perfekt geschaffen war. Nächster Vers. Und Gott der Herr gebot dem Menschen, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Wusste Adam von sich aus, dass es einen Baum der Erkenntnis gibt und dass er davon nicht essen darf? Nein, das musste ihm gesagt werden. Es musste ihm Rat gegeben werden. Adam musste auf den Rat Gottes hören, nicht nur, wie er mit der Schöpfung umgehen soll, sondern auch, wie er mit dem Schöpfer umgehen soll. Das führt jetzt zu weit, aber im Unterricht wird man das auch eine Viertelstunde ausbreiten. Im Grunde genommen klärt er hier die Beziehung mit dem Schöpfer. Gott sagt Adam, Adam, ich will, dass du mich liebst. Und deine Liebe kannst du mir ausdrücken, indem du mir vertraust, dass ich die Wahrheit sage. Und das wiederum kannst du zeigen, indem du mich liebst. Und deswegen gibt es diesen Baum. An diesem Baum, das war wie ein Prüfstein, da konnte Adam zeigen, ja, ob er dem Herrn vertraut. Das klärt die Beziehung zum Schöpfer. Das sollte eine Liebes-, eine vertrauensvolle Beziehung sein. Zweiter Punkt. Adam wusste nicht, was er mit der Schöpfung machen soll. Adam wusste auch nicht so recht, wie er mit der Schöpfung umgehen soll. Und wer ist denn wer sind alles verheiratet hier im Raum? Hände hoch. Ja, auch alle. Fast alle. Okay. Fast alle. Wer war denn der Erste, der gesagt hat, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei? Das war Gott. Es war nicht Adam. Es war Gott. Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Wir sind in sein Bild geschaffen. Gott lebt seit ewiger Vergangenheit in Gemeinschaft als Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Na, selbstverständlich hat er uns für Gemeinschaft gemacht. Also wenn ich so manche abtrünnige Geschwister treffe, die sagen, boah, ich habe mit keiner Gemeinde mehr was am Hut, ich habe die Nase voll. Kann ich verstehen, weil wir oft echt den himmlischen Auftraggeber als Gemeinde nicht gut reflektieren. Aber zu sagen, ich brauche keine Gemeinschaft, das ist eine Lüge. Das stimmt nicht. Wir sind für Gemeinschaft gemacht. Und Gott sagt das dem Adam. Adam hat das selbst nicht kapiert. Gott redet mit Adam. Zum Menschen sagt er, Adam, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und dann kommt, ihr müsst auslegen mit dem Wort umgehen, dann kommt die größte Gegenstandslektion ever. Wisst ihr, was eine Gegenstandslektion ist? Wer macht Kinderarbeit, der weiß, was eine Gegenstandslektion ist. Bringst einen Gegenstand mit und an dem Gegenstand bringst du eine Lektion. Nicht schwer. Und dann kommt die größte Gegenstandslektion ever. Am Adam laufen alle Tiere vorbei, der kann allen Tieren einen Namen geben. Und wisst ihr, was da unweigerlich passiert ist? Der guckt sich die Giraffe an. Schön. Aber nichts für mich. Der guckt sich das Eichhörnchen an, auch schön und auch paarweise, aber nichts für mich. Und der guckt sich noch viele andere Tiere an, der sieht immer, dass es paarweise ist, aber nichts für mich. Und dann erst kommt der tiefe Schlaf, dann erst kommt die Schöpfung der Frau und dann erst sagt Adam selber was? Endlich, endlich, Fleisch von meinem Fleisch und Gebein von meinem Gebein. Das war eine große Gegenstandslektion, unter anderem natürlich, hat noch mehr Sinn, aber das war eine große Gegenstandslektion. Adam, darauf will ich hinaus, ihr Lieben. Vor dem Sündenfall wusste der noch nicht in Sünde gefallene Mensch nicht, wie er mit der Schöpfung umgehen soll, wie er mit dem Schöpfer umgehen soll, wie er mit sich selbst umgehen soll. Ist nicht gut, dass du alleine bist. Und er wusste auch nicht, wie er mit der Gesellschaft umgehen soll. Vater und Mutter verlassen, Frau anhängen, mit ihr ein Fleisch werden. Das sind die drei wichtigen Teile einer Eheschließung. Und das ist die Grundlage einer jeden Gesellschaft. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schweiz ist, aber für uns in Deutschland sieht es ganz, ganz schlecht aus. Wenn die Familien kaputt gehen, geht die Gesellschaft über kurz oder lang kaputt. Und unsere Familien werden praktisch mutwillig eigentlich kaputt gemacht. Ja, kann man nicht anders sagen. Aber darauf will ich nicht hinaus. Ich will sagen, auch das war Adam nicht klar, wie die Gesellschaft eigentlich funktioniert. Wie das Miteinander funktioniert, dass man sich ja von den Eltern als Autoritätsperson lösen muss und eine neue Verbindung eingehen muss. Gut, und das die kleinste Zelle ist. Was will ich damit sagen, ihr Lieben? Der Mensch, Markus, war zwar, also Markus 2, der Mensch war zwar vor dem Sündenfall perfekt, aber er war nicht autark. Er war nicht unabhängig. Er brauchte vom ersten Tag an das Reden Gottes. Könnt ihr folgen? Er brauchte den Rat Gottes, um zu wissen, wie man mit Schöpfung umgeht, um zu wissen, wie man mit dem Schöpfer umgeht, um zu wissen, wie man mit sich selbst umgeht, um zu wissen, wie man mit der Gesellschaft umgeht. Und jetzt kommt, und damit sind wir am Schluss, jetzt kommt die Quintessenz. Ja, hallo, wenn der noch nicht in Sünde gefallene Mensch Seelsorge brauchte, Rat brauchte, auf Rat angewiesen war, ja, wie viel mehr brauche ich jetzt Rat? Wo ich in Sünde gefallen bin, wo ich hier, ja, ich denke wirklich quer. Da liegt alles quer bei mir. Das Riesentohuwabohu in meinen Gedanken. Ja, wie viel mehr brauchen wir jetzt den Rat Gottes? Ist doch logisch, oder? Wenn der schon nicht in Sünde gefallene Mensch auf Rat angewiesen war, ja, wie viel mehr brauchen wir jetzt das gute Reden Gottes? Einverstanden? Jetzt machen wir die Gleichung ganz schnell zu Ende. Und auf wen trifft der Mensch? Auf einen Gott, der sich mitteilen will. Was ist, und das ist jetzt töricht, wie ich rede, was ist die erste Eigenschaft Gottes? Ja, Liebe, Barmherzigkeit, Allmacht, heilig, ja, gnädig, Langmut, Souveränität, Kraft. Was ist die erste Eigenschaft Gottes unter den ganzen Eigenschaften? Das ist töricht. Ja, nehmt es jetzt nicht zu wörtlich. Was ist die erste Eigenschaft, Johannes? Genau. Am Anfang war das Wort. Am Anfang war das Wort. Und wisst ihr, manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht. Johannes wollte wirklich sagen, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als das Eingeborene vom Vater. Gott hat auf vielerlei Weise geredet. Und am Ende der Zeiten, Hebräer 1, hat er durch den Sohn geredet. Auf einen bedürftigen Menschen seit dem Sündenfall. Wir waren Markus, was bist du vom Beruf? Siehst du aus wie ein Arzt. Kein Arzt. Nicht ganz, na gut. Aber Ärzte wissen ja, dass Menschen sehr auf Rat angewiesen sind und viel durcheinander, auch körperlich haben. Wie dem auch sei. Wenn ich schon vor dem Sündenfall auf Rat angewiesen war, ja, wie viel mehr jetzt, wo ich in Sünde gefallen bin, aber mein bedürftiges Herz vor und nach dem Sündenfall trifft auf einen Gott, der will reden. Der will sich mitteilen. Nicht wenige unter uns, die haben manchmal die Vorstellung, oh, ja, wenn nur Gott sagen würde, wo es lang geht. Nee, Leute, er ist nicht der Flaschenhals. Wir sind der Flaschenhals. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich zum Lehren, zum Überführen, zum Zurechtbringen, zum Unterweisen. Auf dass der Mensch, du hast es wörtlich übersetzt. Wer bist denn du?
Frank.
Frank und frei. Ja, Frank. Der Frank hat gesagt, auf dass der Mensch vollkommen sei. Ihr kennt 2. Timotheus 3,16, oder? Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Theopneustos, Gott gehaucht. Wenn du morgens, Frank, die Bibel aufschlägst und liest, ist es genauso, als würde der Herr Jesus neben dir sitzen und redet mit dir. Das ist nicht charismatisch, was ich hier verzapfe. Ja, das glaube ich wirklich. Wenn du das liest, dann hörst du Gottes Wort. Ja, und zwar Wort für Wort. Das ist Gottes Wort. Theopneustos, Gott gehaucht. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, ist nützlich. Das will mich belehren. Ja, warum? Ich lebe doch nach dem Sündenfall. Ich laufe in die Richtung, Gott will aber, dass ich dahin will. Der belehrt mich. Da muss ich auf eine Vollbremsung gehen und dann, ja, es belehrt mich und das will mich überführen. Ich denke doch ganz falsch. Das Wort Gottes bringt mein Denken in die richtige Richtung. Aber da bleibt es nicht stehen. Das Wort Gottes will mich belehren, die Belehrung will mich überführen, die Überführung will mich zurechtweisen, auf den richtigen Weg weisen. Du hast geheiratet, weil du eine Prinzessin gesucht hast. Das war falsch. Ja. Ja, die Welt nennt das Codependency. Ja, so ein Käse. Ja, das ist nur ein schwulstiges Wort für das, was in uns allen steckt. Wir suchen Befriedigung in dem anderen und sind dann super enttäuscht, wenn er sie uns nicht bringen kann. Das ist Käse. Ja, da muss Gott uns aufklären, du bist für mich gemacht. Das ist ein schönes Geschenk. Ja, auf Zeit. Sorry, in der Ewigkeit werdet ihr nicht mehr heiraten und nicht verheiratet sein. Aber das ist ein schönes Geschenk, keine Frage. Wunderbares Geschenk. Aber es ist dazu da, damit ihr gemeinsam Gott verherrlichen könnt. Das ist kein Selbstzweck, humanistisch, ja, wieder für mich. Also es belehrt mich, es überführt mich, es weist mich zurecht. Und dann will mich das Wort Gottes sogar dauerhaft in der richtigen Weise unterweisen. Auf dass der Mensch, wir kommen zum Ende, glaub mir, auf dass der Mensch vollkommen sei. Und das Wort müssen wir jetzt noch eintüdeln. Könnt ihr meine Füße sehen, unten meine Schuhe? Setzt euch mal alle so, dass ihr meine Schuhe sehen könnt. Stellt euch mal vor, ich wäre in den Raum gekommen und hätte so vor euch gestanden, den ganzen Abend. Und ihr hättet das gesehen, der Adrian hätte es auf jeden Fall gesehen. Der Adrian, das ist ein absoluter, auf Englisch sagt man polite. Was, wie sagt man es auf Deutsch? Ja, das ist die Höflichkeit auf zwei Beinen. Der hat kein, und noch Schweizer. Höflichkeit auf zwei Beinen, hoch zwei. Ja, aber gedacht hätte sich schon was. Was für ein Irren hat der Johannes da hierher geholt? Kommt so in den Vortrag. Ja, wenn ich barfuß, also barfuß dürfen wir ja nicht, aber wenn ich mit zwei Socken hier gestanden hätte, dann wäre es schon wieder okay gewesen. Aber mit einem Schuh und einem ohne, da hättest du gesagt, hier, Johannes, komm mal, heute Abend müssen wir zweimal ein Wort miteinander reden. Was hast du denn da geschickt? Aber Adrian, hast du dich heute Abend ein einziges Mal, du konntest es ja sehen, ein einziges Mal gefragt, warum hat der Kerl zwei Schuhe an? Warum nicht drei? Nein. Weil ich habe zwei Füße und an zwei Füße gehören zwei Schuhe. Einverstanden? Ganz klar. Du hast keine Millisekunde daran verschwendet, warum hat er zwei Schuhe an. So. Und das ist die Bedeutung von Artios, von 2. Timotheus 3, Vers 17, von dem Wort Gottes. Das Wort Gottes macht dich vollständig. Das ist die Bedeutung. Das Wort Gottes macht dich nicht instant vollkommen, ja, als wenn, oh, jetzt bin ich über allen Zweifel erhaben und bin perfekt, ich bin wie der Herr. Käse. Ja, wenn ihr mein Herz wirklich kennen würdet, würdet ihr dich sowieso fragen, warum darfst du zu uns reden? Ja, da würde mich der Erste schon gleich von der Kanzel hier zerren. Ja, da ist weit weg von Vollkommenheit. Das ist nicht damit gemeint. Das Wort Gottes macht uns vollkommen. Es geht ums Wort in diesem Vers. Das Wort, und jetzt darfst du in deine Bibel, das Papier ist nicht heilig. Ja, der Inhalt ist heilig, aber das Papier ist nicht heilig. Schreib bitte in 2. Timotheus 3, 17, schreib vollständig. Das ist die beste Übersetzung. Jetzt nochmal, alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich. Zum Lehren, ja, Vollbremsung, ich bin auf der falschen Richtung. Zum Überführen, ja, das ist aber nur eine 90-Grad-Wendung. Das Wort Gottes will dich auf den guten Weg weisen. 180-Grad-Wende, das Wort Gottes ist nützlich zum Lehren, Überführen, Zurechtweisen und dann sogar Unterweisen, damit ich dauerhaft, der weiß nämlich, was für ein schräger Vogel ich bin, ich brauche immer wieder Ermutigung, in der richtigen Richtung zu laufen. Auf das der Mensch, also alles Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zum Lehren, Überführen, Zurechtweisen, Unterweisen, auf das der Mensch, Artios, vollständig, alles hat, was er braucht, um ein Leben zu leben, was Gott ehrt und was für dich nebenbei am besten ist. Ihr Lieben, das Wort Gottes, keine Ahnung, ob ich jetzt schon heiße oder rote Knöpfe bei einem drücke, aber bislang habt ihr gut mitgemacht. Das Wort Gottes ist allgenugsam. Nicht für die Mathematik, nicht fürs Fliesenlegen, Samuel. Ja, du musst schon einiges beherrschen, ja, wie du mit Naturstein umgehst und mit Flexkleber und bei Frost und nicht bei Frost und da das Fugmittel. Das steht nirgendwo, ja, das findest du auch nicht in Epheser 7, das ist klar. Dafür erhebt die Bibel aber auch keinen Allgenugsamkeitsanspruch. Ja, so werden wir heute getäuscht. Wir werden sagen, hey, wisst ihr, darf ich das noch? Bei den Schweizern darf man ja alles, nur nicht überziehen und unpünktlich sein. Gell? Also es ist jetzt Schluss, aber das muss noch sein. Ja, euch wird dann ständig so eingetrichtert, naja, guck mal, du kannst ja nicht sagen, die Bibel allein ist genug für die Seelsorge. Habt ihr sowas schon mal gehört? Du brauchst die Bibel und dann brauchst du natürlich auch noch viele Erkenntnisse aus der Welt. Weil, und so wird dann argumentiert, fürs Fliesenlegen, sagt die Bibel was über die Physik? Klar sagt die Bibel was über die Physik. Wenn sie was über die Physik sagt, hat sie dann recht? Klar hat sie dann recht. Sagt sie alles über die Physik? Nee. Das Gleiche kannst du mit der Biologie machen. Sagt die Bibel was zur Biologie? Ja. Wenn sie was über die Biologie sagt, sagt sie das Richt? Sagt sie die Wahrheit? Ja. Sagt sie alles zur Biologie? Nein. Und so werdet ihr eingelullt und dann wird gesagt, ja, wie ist denn mit der Seelsorge? Sagt die Bibel was zur Sorge um die Seele? Ja. Ist das, was sie sagt, richtig? Ja. Sagt sie alles dazu oder kann ich nicht auch noch Ägypten ausplündern? Das ist jetzt ein Jargon, den kennt ihr gar nicht, hoffentlich. Ja. Kann ich nicht auch noch was von Sigmund Freud lernen, von seinen Erkenntnissen? Oder? Was einfach noch dazu? Die Bibel ist doch in den anderen Bereichen auch nicht allgenugsam. Und da fällt das Kind in den Brunnen. Die Bibel erhebt keinen Allgenugsamkeitsanspruch für die Biologie, für die Geschichte, für die Physik, fürs Fliesenlegen. Den erhebt sie ja gar nicht. Aber 2. Timotheus 3, Vers 17 erhebt eindeutig einen Allgenugsamkeitsanspruch, auf das der Mensch Artios sei, vollständig sei, zu dem Leben, zu dem Gott dich berufen hat, wirklich völlig geschickt. Es wäre übrigens auch, und damit schließe ich jetzt wirklich, es wäre übrigens auch ein martialischer Gott, wenn, denk nochmal an den Markus, wenn er uns vor dem Sündenfall schon als Wesenschaft, die von seinem Rat abhängig sind, ich hoffe, das konnte ich bei euch platzieren, diese Wahrheit aus 1. Mose 2, es wäre ein martialischer Gott, wenn er uns als Abhängige von seinem Rat, von seinem Wort, von seinem Reden, Abhängige gewesen schafft und uns dann gleichzeitig nicht auch alles schenkt. Das wäre sogar böse. Das wäre zutiefst böse. Und das ist ein immanenter Grund, warum wir als biblische Seelsorge überzeugt sind, das Wort Gottes ist genug. Es reicht. Es ist vollständig. Weil Gott ein Gott ist, der sich mitteilen möchte und der uns alles mitgeben möchte, was wir brauchen, um ein Leben zu leben, was ihm wohlgefällig ist. Dass wir heute in so schwierigem Fahrwasser sind, dass wir keine Stuckateure mehr haben, die wissen, wie man Gipsstuck an die Decke bringt, das liegt an uns, ihr Lieben. Das liegt an den letzten 150 Jahren, seit der Aufklärung. Wenn ihr weiter zurückgeht, ich bin nicht ein ungebremster Puritaner-Fan, aber eins sage ich euch, die Puritaner, die wussten, wie man vom Wort Gottes her Antworten fürs Leben findet. Ich habe zum Beispiel ein letztes Beispiel. Es gibt kein, ich mache die Bibel zu, es gibt kaum ein Buch in der Seelsorge, was Eltern tröstet, die ein Kind verloren haben. Das ist noch eine Lücke einfach. Auf Englisch gibt es das schon längst. From Grief to Glory. Wer des Englischen mächtig ist, hervorragendes Buch. Wisst ihr, was die Autoren gemacht haben? Das ist ein Ehepaar, die haben selbst ein Kind verloren und wissen, was ich nicht nachempfinden kann, weil ich es nicht erlebt habe, wissen, was das für ein Schmerz ist. Aber dieses Buch ist wirklich ganz hervorragend, weil was sie machen ist, sie erzählen nicht einfach nur ihre Geschichte. Ihre Geschichte fungiert, wie, müsst ihr euch vorstellen, wie eine Wäscheleine in diesem Buch. Das ist nur die Wäscheleine. Und an dieser Wäscheleine hängen die Briefe auf. Briefe, die sich Gläubige in den Jahrhunderten vor uns geschrieben haben an andere Gläubige, die ein Kind verloren haben. Also Trostbriefe. Dieses Buch ist im Grunde genommen eine Ansammlung von Trostbriefen. Dann liest du, wie Georg Müller getröstet hat. Dann liest du, wie Spurgeon getröstet hat. Dann liest du, wie Martin Luther getröstet hat. Ja, die meisten haben alle Kinder verloren. Die wussten, wie das ist. Und die wussten auch noch, wie man tröstet. Ja, dass wir so einen niedrigen Wasserstand haben, das hat einfach damit zu tun, dass wir das Handwerk weitestgehend verspielt haben, weil wir uns falschen, vermeintlichen Profis anvertraut haben. Ich sage nicht, dass wir, und das ist ein Abgrenzungsproblem, ich sage nicht, dass wir keine Medizin brauchen. Ja, das ist nochmal was anderes. Der Mensch ist auch ein äußerer Mensch, der braucht auch Medizin. Ja, Markus, ich habe dich schon zum Arzt gemacht, stimmt nicht ganz, aber wenn du Arzt wärst, wir brauchen auch dich. Ja, wir brauchen auch Mediziner, das ist keine Frage. Für den äußeren Menschen, gar keine Frage. Und es ist ein Abgrenzungsproblem teilweise, weil äußere und innere Mensch eng miteinander zusammenhängen. Wenn du sie trennst, bist du tot. Das ist die Definition von tot. Wenn sich die Seele vom Leib trennt, sind wir beim Herrn. Wir dürfen das sagen. Aber für die Seele, ihr Lieben, für den inneren Menschen, da erhebt die Bibel tatsächlich diesen Allgenugsamkeitsanspruch. Und das wäre meine Freude, wenn das heute Abend manchen bewegt hat, dass das Wort Gottes tatsächlich genug ist. Amen.